um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
So, hallo Miriam.
Hallo Alex.
Alles okay? Du bist ein bisschen außer Atem.
Ja, ich von einem Gespräch zum nächsten husche ich heute, deswegen bin ich etwas außer Atem und just jetzt hier vors Mikrofon gelandet. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu einem größeren Schnaufen hier.
Nee, ist es nicht.
Du wirkst aber sehr entspannt.
Ich bin sehr entspannt, ja. Und zwar habe ich ja für heute so ein bisschen das Thema mir überlegt. Um was geht es, ja? Es soll heute so ein bisschen um die Bilderflut gehen, also ein bisschen um den Begriff und auch was das eigentlich bedeuten kann.
Mhm.
So, und ich habe da so meine eigene Einstellung zu. bevor wir jetzt direkt mit Fakten einsteigen, woran denkst du, wenn du dieses Wort hörst?
Ich denke vor allen Dingen daran, dass die Bilderflut mir als Begriff schon fast wie eine Flut vorkommt. Also, dass das ja so unglaublich häufig verwendet wird in allen Kontexten, die sich irgendwie um Visualität drehen. Und dass das wirklich ein Begriff ist, der man müsste sagen, aufgrund seiner Verwendung eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Dass okay. Der so sehr verwendet wird. Und ich habe mich auch gleichzeitig gefragt, er ist ja im Deutschen sehr schlagend, so Bilderflut. Mhm. Auf Englisch wird das schon wieder zu so einer Wortkonstruktion. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt auf anderen Sprachen ist. Und habe mich gleichzeitig gefragt, ist das auch etwas, was bei uns so einen Erfolg erlangt hat? Genau, daran denke ich so ein bisschen, über den Begriff erstmal.
Ja, und okay. Du? Und hast du eine, ich habe so eine bestimmte Vorstellung, wenn man davon spricht, ne, ja, dieses Wort, wie du schön sagst, wird ja in allen möglichen Kontexten benutzt und es ist eigentlich grundlegend negativ konnotiert. Was ich schon mal per se interessant finde, weil das Wort Flut da drin vorkommt und eine Flut ist spätestens seit dem Tsunami ja sowieso ein Grundproblem. Wenn ich aber an das Wort Bilderflut selber denke, dann finde ich keine visuelle Entsprechung. Also ich versuche mir dann vorzustellen, wie das auszusehen hat oder wie das aussehen soll.
Aha, ja.
Diese angebliche Bilderflut. Und was damit ja wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass das einfach nur diese Menge an visuellen Inhalten bedeutet oder in dem Fall dann Fotografien, die überall geteilt und veröffentlicht werden und die wir somit zu sehen bekommen können. Und eigentlich fängt genau da der Grund an, weswegen ich dieses Thema gesetzt habe, weil ich erstmal per se der Meinung bin, dass wir uns dem aber auch aussetzen. Ne? Also wenn man wirklich das überträgt auf diese Idee von Flut, so, dann könnten wir auch uns umdrehen und auf einen höher gelegenen Hügel gehen und diese Flut so unter uns vorbeiziehen lassen. Aber wir setzen uns dem ja auch explizit aus, durchgehend. Aha.
Da sind ja jetzt schon sehr viele Gedanken mit drin zur Bilderflut. Vielleicht kann man es auch noch weiter ausdifferenzieren. Also wenn die Bilderflut ein Vergleich ist zum Naturphänomen Flut, dann hast du ja schon vollkommen richtig gesagt, wäre es dann aus deiner Wahrnehmung der Tsunami. Der Tsunami ist aber ja keine normale Flut. Und da wäre ich jetzt bei einem Punkt, wenn wir es mit einem Naturphänomen vergleichen. Du wohnst in Hamburg und arbeitest in Hamburg, Ebbe und Flut, da regt sich keiner drüber auf. Das ist was Alltägliches. Wenn wir jetzt aber, da würde ich jetzt nochmal trennen, wenn man jetzt aber, wie du vollkommen richtig sagst, das ist mir auch aufgefallen, wenn man den Begriff als negativ konnotiert, also als über zu viel, denn das steckt ja dahinter, zu viel nimmt, dann wäre es ja übersetzt in eben dann eine Katastrophe, denn das ist ja nichts, also ein Tsunami wäre ja eine Naturkatastrophe.
Mhm.
Oder es wäre, wenn man es jetzt von der Natur abkoppelt, wofür ich mich jetzt aussprechen würde, dann wäre es eine Überforderung an Bildinformationen oder der Anzahl, der Quantität der Bilder. Und dann sind wir ja beinahe dann sind wir über Diskussionen über Wahrnehmung und da zielt ja oft diese Verwendung des Begriffs hin. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass das ja oft dann in vor allen Dingen abzielt oder der Begriff sehr stark verwendet wird oder schnell um die Ecke kommt, wenn es um digitale Bilder geht. Also genau
ja,
um diese Trennlinie zwischen analog und digital und dann ist da boom die Bilderflut und überrollt uns, also der Bilder-Tsunami und hinterlässt, wenn man jetzt im Naturbild wäre, die Zerstörung von, ja, von was eigentlich?
Genau. Da, also darauf zielt ja auch meine Idee ab, ne? Also was genau ist eigentlich die Konsequenz daraus? Also um jetzt mal so ein paar Zahlen dazu zu bringen.
Oh ja.
Laut Kodak und Fuji, die das berechnet haben anhand verkaufter Filmrollen, gab es in den 90er Jahren, die ja noch durchgehend analog eigentlich waren, wurden weltweit circa 80 bis 100 Milliarden Fotos im Jahr aufgenommen. So, jetzt kann man dem entgegensetzen, dass, also ich habe ein bisschen versucht, das rauszufinden. Es gibt verschiedenste Theorien, da steht aber immer nur schätzungsweise und dann wird verwiesen auf was anderes und man klickt sich immer weiter, weiß aber nicht genau, woher das kommt. Aber es wird davon ausgegangen, die Quelle kommt in die Shownotes dann rein, dass 2023 jährlich weltweit circa 1,6 Billionen Fotos aufgenommen wurden. So, das sind jetzt erstmal zwei große Zahlen, ne? So in den 90ern 80 bis 100 Milliarden und jetzt reden wir von 1,6 Billionen. Wenn man das mal umrechnet, und das habe ich gemacht, dann also auf Welteinwohner, Menschen auf der Erde, ne? Wir haben jetzt 8,2 Milliarden, glaube ich, ungefähr. Und dann kann man davon ausgehen, dass in den 90er Jahren im Jahr pro Person, wenn man es den Durchschnitt berechnet, haben pro Person circa 13 bis 17 Aufnahmen im Jahr gemacht. Wenn man das umrechnet auf das Jahr 2023, dann wurden pro Person von allen Einwohnern dieser Erde 195 Fotos im Jahr aufgenommen. Das ist natürlich, also um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, extrem. So, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, welchen Einfluss hat das auf uns, wenn wir so viele Bilder produzieren? Und wie hängt das mit diesem Begriff Bilderflut zusammen? Denn die Bilderflut beschreibt ja eigentlich nur das, was wir zu sehen bekommen.
Genau, die Rezeptionsebene. Also ich finde, also wenn man sich die Zahlen, wie du die runtergerechnet hast, dachte ich ja im ersten Moment, das ist ja gar nicht so viel. Ja, dann dann merkt man natürlich auch, dass man, dass nicht überall auf der Welt die gleiche Voraussetzung besteht, fotografieren. Und dann,
das ist auch wirklich nur der Durchschnitt anhand der Bevölkerung.
Aber so eben der nackte Durchschnitt wäre in den 90ern nicht mal eine vollständige Filmrolle gewesen. Und jetzt sind auch 195 Bilder. Oh Gott, also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr wenig fotografiert, aber selbst ich glaube, komme mit dem Handy schnell auf dreistellig, ja, doch auch, bestimmt.
Im Jahr?
Im Jahr, ja, genau. Also mit wegwerfen.
Also,
genau.
Was?
Oder was würdest du sagen? Hast du das jemals gezählt, wie viel du im Jahr?
Nee. Das Schlimme ist ja auch, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen, wie das gerechnet wird, weil durch die Funktion des Telefons übrigens hat die Anzahl, ich muss jetzt kurz überlegen, ich glaube, es sind mittlerweile 95% aller Bilder werden mit dem Smartphone fotografiert. Also nicht mehr mit die Kameras, also mit expliziten Fotokameras oder ähnlichen, sondern mit dem Smartphone. Das war vor 6-7 Jahren waren es mal noch 85%. So, 100% wird's glaube ich nie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber aktuell sind es wohl so um die 95%. Was mir aber auffällt, ist, wenn man fotografiert mit dem Telefon, dass man schnell wahnsinnig viel macht und hinterher wieder was löscht und dann bleibt eins übrig. So, das ist ja, das materialisiert sich ja nicht so, wie man das mit einer Filmrolle hatte. Ne, die hast du fotografiert und dann hattest du erstmal das Material auch rumliegen. So, zu dem Thema CO2-Abdruck bei digitalen Fotografien können wir später noch kommen, weil der ist immens.
Ja.
Durch die ganzen Speicherplätze. Was aber interessanter ist, weil ich glaube, wenn wir über Bilderflut reden, dann ist der erste Schritt, den ich immer habe, soziale Medien, so in denen sich nun mal nahezu gefühlt alle Menschen bewegen und wo wir die meisten Bilder zu sehen bekommen. So, also ich glaube kaum, dass du behaupten wollen würdest, dass man im öffentlichen Raum noch so viele Bilder zu sehen bekommt oder explizit wahrnimmt, wie man das auf Social Media oder auf dem Telefon hat.
Ja, da sind wir jetzt ja bei zwei Fragen. Einmal, wie lang hält man sich in welchen Räumen auf und wie bewegt man sich da drin? Mhm. Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre für mich, was ist Wahrnehmung? Also ist es das eben, was diese Bilderflut impliziert, das Rauschen der visuellen Eindrücke? Und dann müsste man ja auch unterscheiden oder eben auch nicht, wenn man von Bilderflut redet, dann sind in den meisten Texten zumindest Videos oder Film nicht ausgeschlossen. Das heißt, es geht also nicht nur um Fotografie, auch wenn wir das jetzt gerade, ich fand super den Vergleich, so festnageln können, aber da kommt ja auch jeglicher Snippet an Bewegtbild hinein, der damit zugerechnet wird.
Ja, und der nimmt auch extrem zu. Und ich glaube, bei den Zahlen, wenn man zum Beispiel von Social Media oder jetzt explizit Instagram oder so ausgeht, da, ich glaube, letztes Jahr circa 34 Milliarden Fotos im Jahr hochgeladen und ungefähr 95 Millionen täglich. Ich glaube aber, das meint nicht nur Fotos. Ich glaube, das meint auch Foto und Video.
Und dann sind wir ja bei dem angesprochenen Bild dem Bild der Bilderflut. Nun gut, dann sind wir ja dort einmal bei einem heterogenen Bilderkonvolut, das kann ja gar nicht anders sein, aus Bewegtbild und Fotografie, digitaler Fotografie, abfotografierten Fotografie, was auch immer, unterschiedlichen Nutzungskontexten und einer Masse, die du ja selbst, wenn du willst, nicht konsumieren kannst. Also die absolute Überforderung geht natürlich allein aus der Menge heraus. Und dann kann man immer noch, und dann würde aber der zweite Faktor ja kommen, heißt das automatisch, hat das Konsequenzen auf, wie wir sehen, denn alle, die dann die Bilderflut anprangern oder nutzen als Bild, sind ja schon sich einig, dass, oder da kommt schnell die These um die Ecke, dann sehen wir nicht mehr bewusst. Und jetzt ist ja die Frage, nur weil ich eine Masse zur Verfügung habe, die schier unkonsumierbar ist, führt das dazu, dass ich unbewusster sehe? Wäre für mich die konsequente Frage daraus.
Also dem ich widersprechen ist jetzt das falsche Wort. Ich würde sagen, dass da zweifle ich ein wenig dran. Weil auch immer die Frage ist, wer ist damit gemeint? Also wir beide, wenn man dieses Bild der Flut, dieses Ansteigen des Meeresspiegels, vielleicht ist das auch das bessere Bild, nicht dieses Überwältigende, sondern eher dieser Anstieg, es wird immer mehr. Ich glaube, wir beide sind relativ gute Schwimmer.
Oh, schön.
Und das sind ja viele, die sich mit Bildern beschäftigen auch. Also ich glaube sogar, dass diese Menge an Bildern auch dazu dienen kann, das Auge auch noch mehr zu schulen.
Du kannst vielleicht schwimmen lernen.
Genau, so das Schwimmen lernen. Also umso mehr Bilder, umso mehr Möglichkeiten habe ich, das abzugleichen, Bilder zu vergleichen, ihren Ort zu vergleichen, den Kontext einzuordnen. Das war halt früher ein bisschen früher. Bleiben wir mal bei den 90ern, weil ich dazu diese Zahlen habe. Das war halt einfacher. Ne? Da war nicht jedes private Bild öffentlich. Das ist vielleicht der Riesenunterschied, dass mittlerweile private Bilder öffentlich sind. So, das waren sie ja in den 90er Jahren nicht. Da waren die öffentlichen Bilder, waren Werbung, Magazine, also gedruckte Bilder, die in einem bestimmten Kontext und in den meisten Fällen war das Werbung. Ansonsten fanden Bilder in der Kunst statt, also in geschlossenen Räumen wie Museen oder ähnlichen. Andere Räume gab es nicht. Und dann ist halt ein neuer Raum dazu gekommen, nämlich der digitale Raum. Und in dem findet das zwar auch alles statt, aber das ist das Private dazu gekommen. Und dieses Private interessiert mich ja meistens überhaupt nicht. Das heißt, diese Bilder existieren zwar, aber ich fühle mich von denen weder erdrückt noch erschlagen. Ich schwimme da dran vorbei, würde ich sagen.
Das würde ja aber auch bedeuten, dass man wahnsinnig gut weiß, wo man hin will. Also das Beiseitelassen von etwas liegt da ja auch mit drin. Und in der Menge liegt ja auch immer der Verdacht, dass es unübersichtlich ist. Keine Frage. Ich würde jetzt auch nie behaupten, dass man eine Übersichtlichkeit bei dieser totalen Zahl herstellen kann. Aber was du angesprochen hast, ist für mich eher quasi der Unterschied, dass es vielleicht weniger Kraft brauchte, an etwas vorbeizugehen. Also wenn ich genervt bin von Gala-Fotos, habe ich halt die Gala nicht gelesen. Und jetzt kommen die aber mir in meinen Feed hinein eventuell oder woanders.
Aber kommen sie das wirklich?
Wenn man es sich kommen auf jeden Fall Bilder anguckt. Ja rein, die du nicht haben willst. Also ich weiß nicht, wer von sich behauptet, dass sein Instagram oder was auch immer so gut funktioniert, dass du tatsächlich nur Dinge bekommst, die du haben willst. Ich denke ganz oft, da sind ganz viele Dinge drin, die ich nicht haben will, und das ist wahnsinnig anstrengend. Und das ist dann.
Aber du hast es in kleinen Schritten unter Kontrolle.
Und zwar wie?
Indem du dem Algorithmus peu à peu mitteilst, was dich interessiert. Ich sage nicht, dass das 100% funktioniert. Ich bin ja genauso genervt wie viele andere, dass dieser Algorithmus einem auch oft Sachen zeigt, wo du denkst, hä, warum? Also hast du noch nicht gelernt, dass mich das nicht interessiert? Interessanterweise passiert es mir trotzdem, dass ich auf irgendeinen Müll klicke. So.
Ja, man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad eben das vielleicht beeinflussen, obwohl ich eben sagen würde, dass also der Dialog zwischen jetzt mir und dem Algorithmus würde klappt noch nicht wirklich. Und auf der anderen Seite kommt noch ein anderer Punkt dazu, der Anstrengung, also dieses, was will ich, also was interessiert mich, was will ich sehen, was kann ich sehen, was ist sichtbar, was ist machbar für mich und wie sortiere ich aus? Ich meine, das ist ja, kannst du auch mit anderen, jetzt ganz per se mit anderen Konsumsituationen vergleichen. Also geh in einen Laden, wo nichts sortiert ist. Dann kann man natürlich also in einem Antiquariat herumschwimmen und findet vielleicht was, aber es kostet dich natürlich eine andere Ruhe oder eine andere Zeit auf jeden Fall, ein anderes Zeitkontingent, um fündig zu werden. Und ob wir davon Orientierung sprechen, ist immer noch die Frage. Und wenn ich jetzt in einen in eine gut sortierte, wie es ja immer so schön heißt, Buchhandlung gehe, dann komme ich daran. Und natürlich hat man für beides dann Pro und Kontras. Das gute alte Schneeballsystem. Ich habe noch was gefunden, was ich gar nicht angesteuert habe. Und daraus entsteht ein Mehrwert. Das schreiben wir ja einem gewissen Chaos oder einem gewissen Rechts-Links-Blicken zu, was man, wenn man so ganz zielgerichtet unterwegs ist, nicht hat, wo dann immer das Bild der Scheuklappen kommt. Wenn ich jetzt aber in dem Bild der Anstrengung bin, dass ich eben weiß, okay, ich brauche dafür dann wirklich viel mehr Zeit und ich vielleicht ist es dann auch, ich würde gerne wirklich zielgerichtet was finden oder was sehen, dann bedeutet das ja in einem Schritt noch weiter eigentlich, dass ich das ja schon mache, und das wäre jetzt nur ein Weg, aber den will ich einmal beschreiten, dass ich das mache, weil ich dann einen Wert darin sehe, mich mit etwas wahrscheinlich länger zu beschäftigen, also einem Bild, einer Serie, einer Ausstellung, die ja immer schon auch noch viel von einem verlangt, zum Guten. Und wenn ich jetzt aber schon viel Kraft darauf verwende, überhaupt bis dahin vorzudringen, dann ist ja die Energie endlich. Und ich glaube, das ist was in vielen vielleicht, also sicherlich nicht im Alltag der allgemeinen Social-Media-Nutzung vielleicht sofort präsent ist, aber womit wir ja schon in Überlegungen sind, eben was ist das, was ich da ständig wegwische, und was ist das, wie viel Kraft habe ich dann jetzt noch für das, was ich wirklich betrachten will, und habe ich dann überhaupt noch die Ruhe, wenn rechts, links viel passiert, mich darauf einzulassen, und wie stelle ich die Situation her? Und dann sind wir ja dabei, dass nicht umsonst immer noch das Fotobuch hoch im Kurs steht, weil es mich nicht auf der digitalen, auf der Fläche dieses eines Displays erreicht oder andere Sachen. Eben auch das Gefühl einer Ausstellung im Raum zu sein, vielleicht sogar sein Handy mal leise zu stellen. Und ich glaube, da ist ganz stark diese das Rauschen, was für manche eine Überforderung ist. Aber wenn man, ich finde, man muss gar nicht von diesem Maximalgebrauch von Überforderung sprechen, aber dieses Rauschen macht was mit dir. Und ich glaube, das ist das bessere Bild. Und ich glaube, dafür ist auch das, was du gesagt hast, dass das langsam ansteigt. Also als ob wir jetzt schon so knietief durch Bilder warten. Und man weiß nicht, ob man, ob die Bewegung einem dann noch leicht fällt. Vielleicht ist das auch das. Und ja, wenn du sagst, du kannst die Algorithmen, das funktioniert für dich relativ gut, würdest du denn sagen, dass das sozusagen dann für dich online eine Bilderflut funktioniert? Also ist das für dich ein operabler Modus?
Nein, das liegt aber auch daran, dass ich, wie ich diese Idee von Bilderflut überhaupt für mich erkläre. Mhm. Also ich mein Gefühl ist, dass in dem Moment, wo von Bilderflut gesprochen wird, wird eigentlich immer nur genau das gemeint, was ich gerade eben gesagt habe, diese immense Anzahl an Bildern, die überhaupt im Umlauf sind, die produziert werden, die irgendwo hochgeladen werden. Aber wie viel sehe ich davon? Und wie viel, das hast du gerade ja selber auch erklärt, wie viel setze ich mich explizit auch aus, um zu hoffen, da drin irgendwas zu finden? Mhm. Also im Grunde ist das ja einfach nur exponentielle Rechnung dazu, wie wenn ich mir eine Ausstellung angucke oder zu einem Festival gehe. Da setze ich mich auch explizit einer bestimmten Menge von Bildern aus und hoffe immer, besonders bei Festivals oder so, dann die ein, zwei Sachen zu finden, die, wo ich dann hängen bleibe. Mhm. So. Und das ist ähnlich nur im kleinen Rahmen, aber ich könnte auch einfach entscheiden, wenn mir das zu viel ist, gehe ich halt nicht hin. So. Und ich glaube, es war Oliver Sieber. Ich meine, Oliver Sieber hat in einem Interview mal ganz einfach gesagt, er versteht auch nicht ganz, woher diese Aufregung um dieses Thema Bilderflut herkommt, weil es relativ einfach ist, wenn es einen stört, mach halt dein Telefon aus und beweg dich halt digital weniger. Mhm. So, und dann bist du schon relativ safe. Und es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass vor allem Social Media Plattformen nicht zuträglich sind, um gute Laune zu bekommen. Jetzt nicht wegen dem, was man inhaltlich sieht, sondern auch aufgrund dieses immer wiederkehrenden Dopaminausstoßes oder dieser Sucht, dieser Hoffnung, gleich noch was Cooleres zu finden oder was anderes zu sehen oder irgendwas liken zu können. Da sind wir ja komplett dopamingesteuert. Und wenn man sich das irgendwann mal so ein bisschen vor Augen führt, dann war auch für mich irgendwann so, okay, vielleicht benutze ich das jetzt einfach nicht mehr so häufig. Ich weiß den Mehrwert nicht. Wenn ich explizit was suche, dann kann ich das tun. Oder wenn ich explizit irgendwas selber zu vermitteln habe, dann kann ich auch selber Bilder produzieren oder hochladen oder ähnliches. Aber alles dazwischen ist ja eigentlich nichts anderes als so Aufmerksamkeitsgegiere auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Hecheln nach, ich sehe noch was anderes und irgendein neues Bild, und da setzen wir uns dem einfach selber aus. Also diese Debatte, die es eigentlich nicht ist, und es ist auch kein Diskurs, es ist nur, wie du sagst, das Wort Bilderflut hat einen extremen Aufstieg erfahren, und den verstehe ich nicht, weil ich nicht weiß, woher der genau rührt. Also rührt der nur daher, dass man unbedingt das alles schlecht reden muss, weil im Grunde finde ich das alles nicht so schlimm.
So, ja, aber du gehst ja aber von einer sehr bewussten Reflexion aus und von einem sehr bewussten Entscheiden können. Und da sind wir dann dabei, dass eigentlich hier das Bild, könnte man sagen, ja schon auch nur noch eine Stellvertreterposition ist für allgemein den Umgang mit den Medienplattformen, nicht redaktionellen Medien, sondern Medienplattformen, die dir alles zu spülen oder zu tragen, was geht. Und dann.
Aber auch nur, wenn du drauf gehst, nur wenn du selber entscheidest, dir das anzuschauen.
Ja, und dann muss ich aber ja für mich festsetzen, warum gehe ich da drauf? Ich muss für mich selbst reflektieren, wann setzt das eigentlich ein, dass das nicht konstruktiv für mich ist, weil ich gerade irgendwie interagiere oder was Interessantes sehe, sondern wann setzt für mich ein, dass ich müde, aggressiv oder was auch immer, also mich nicht gut fühle. Und das wird ja heute immer mehr diskutiert. Und da sind wir aber schon bei einem verantwortungsvollen Medienkonsum an sich, der weit über, also wo das Bild eine Rolle spielt, ne, aber wo wir ja eigentlich sagen müssen, das hängt auch nicht nur mit dem Bild zusammen. Und da wäre dann quasi die Bilderflut nur eine Flut von vielen, also die Informationsflut, und ich meine jetzt Information nicht mit aufbereiteter Meldung, sondern Information rein von, da wird alles gesendet. Ja, und erstmal
visuelle Information in jeder
kann
Form.
Kann mich alles erreichen, ob das jetzt Text ist, ob das Bild ist, ob das eben bewegt Bild ist, und alles erreicht mich potenziell dann ja doch wieder nicht. Und in dieser Wahrnehmung von, da ist immer noch mehr, aber eigentlich auch schon viel zu viel, fängst du an zu, dann vielleicht dich zu verlieren. Und da ist die Bilderflut, ja, dann hat sie diesen negativen Touch. Und ich glaube, der Begriff, ohne dass ich das jetzt irgendwo konsequent hergeführt gesehen habe, ist natürlich dann irgendwie schlagend geworden, weil man das vielleicht schnell zusammensetzt mit einem Gefühl von, obwohl man hoffentlich auch nie in die Realabgleich kommt, aber in einem Ertrinken, in einem Orientierungslossein. Und damit ist er auf der emotionalen Ebene sehr schnell in einem Verständnis bei allen, wenn man von Bilderflut spricht. Und damit ist er schnell verwendet. Ob das jetzt und ich überlege gerade, eben, wenn du jetzt sagst, du hast ja schon angedeutet, für dich ist das ja nicht unbedingt negativ, also dass man viel sieht.
Nee, dass viel existiert. Vielleicht nicht, dass man viel sieht, dass viele sehen, sehe ich einfach in der Verantwortung des oder derjenigen, die sich dem aussetzen. Mhm. So, dass einfach so viel existiert, sehe ich nicht per se als negativ. Ich bestehe dem Ganzen aber auch eher neutral dann entgegen, weil ich sage, ja, das ist halt da. Oder es ist halt auch nicht da, weil wenn ich nicht hingucke, das ist jetzt natürlich ein bisschen schräg, aber dann ist es nicht wirklich da, ne? Wie ist ein Geräusch im Wald, wenn keiner im Wald ist? Also, ne? Also, was ich nicht höre, existiert halt auch nicht als Geräusch, und was ich nicht sehe, existiert nicht als Ding. Ich möchte jetzt gar nicht metaphysisch werden, ne?
Nein, sondern, aber du argumentierst ja aber aus einer wirklich sehr autarken Position dann heraus, weil in dem Bild hast du ja nun gar keinen Druck von anderen, etwas zu sehen. Und den haben wir natürlich auch. Also man ist ja nicht auf Social Media, nur weil man selbstbestimmt durch die digitalen Fluten planscht. Sondern es ist ja auch ein gewisser sozialer Zwang, ja, vielleicht, das könnte man schon so sagen, oder? Also man hat ja schon eine gewisse Verpflichtung, vielleicht sogar auch, die man verspürt, ob das jetzt beruflicher Natur ist. Ich würde jetzt bei uns sagen, dass es auch, wenn man visuell arbeitet, auch mit dem Beruf zusammenhängt, dass man sich davon gar nicht so lösen kann. Also ich habe schon mehrmals überlegt, ich weiß nicht, hast du das auch mal überlegt, ob man sich abmeldet von etwas? Obwohl, ja, du bist ja souverän da drin. Aber
souverän bin ich nicht. Ich habe da schon sehr oft drüber nachgedacht. Also jetzt gerade die Debatte ist ja sowieso groß, ne? Also das ist ja fast schon tagesaktuell, ob man sich jetzt von Meta allgemein abmeldet oder nicht. Das wäre aber schon fast ein Thema für sich, weil es nicht so richtig mit den Bildern selber zu tun hat, sondern eher mit dem Konzept und den Personen, die diese Plattformen betreiben.
Ja, obwohl das doch was mit Bildern zu tun hat, immanent, weil letztendlich ist keine Plattform mehr ohne Bilder. Nimm aus Instagram oder TikTok das Visuelle weg.
Gut, das sind aber, das ist ja deren, das ist ja die Idee dieser Plattform. Aber wie es zum Beispiel, wenn man den Ursprung von Twitter nimmt, da war nicht viel mit Bild.
Ja, und dann haben
wir
Bild zugelassen.
Wenn man den Text nicht als visuelles Zeichen nimmt, wo man auch drüber diskutieren kann, weil auch Bilder genauso, weil auch Texte genauso gelesen werden eigentlich. Ja? Also es sind ja auch nur Zeichen, die quasi encrypted werden.
Da sind wir wieder bei einem anderen Thema, des Lesens.
Genau.
Aber wenn wir jetzt nochmal, lass uns nochmal zurückspringen. Also wenn man jetzt, man geht ja nicht von diesen Plattformen weg, dann hat man die Option, und dann muss man wahnsinnig Ich würde schon sagen, man muss wahnsinnig stark sein, um das so souverän, wie du das geschildert hast, zu handeln. Um auch, also auf der einen Seite dem der Verpflichtung nachzukommen, zu kommunizieren und sich und zu sehen, und auf der anderen Seite damit verantwortungsvoll umzugehen, im Sinne von, dass du da dich nicht nach 4 Stunden fragst, wo war ich da jetzt eigentlich?
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, also ich meine, wenn du im Wohnzimmer sitzt und und da durchscrollst, also so viel hast du noch nie von der Couch aus gesehen.
Ja, das ist korrekt, das ist korrekt.
Das ist natürlich
auch
wahnsinnig
interessant.
Man kann auch
noch viel mehr sehen.
Also wenn man jetzt sagt, irgendwie Kultur ist nicht eine strenge Ordnung von Dingen oder Objekten, also eine vorgegebene Raster, sondern das ist wirklich so eine Vielfalt an Produktion und Praktiken, dann würde man ja sagen, ist die visuelle Kultur heute oder so angereichert wie selten zuvor. Das wäre ja was, also ist ja was total Positives an sich. Und da
sehe ich genauso.
Wären wir bei einer Flut, die eben produktiv ist. Also wenn man jetzt im Naturbild schon wieder wäre, irgendwas bewässert, was also wie so der Nil, der übertritt als Flut und damit aber dann die Felder überhaupt erst bewirtschaftet, also bewirtschaftbar macht, dann wäre das die Nährung, aus dem unsere heutigen vieles an Kunst oder visueller Kultur erst entstehen kann, die vorher gar nicht möglich war. Und das ist natürlich super.
Mhm.
Als Möglichkeitsspektrum.
Dem würde ich auch komplett zustimmen.
Also da sind wir uns einig.
Da sind wir uns absolut einig. Also das ist ja auch das, wo ich den großen Vorteil sehe. Denn umso mehr vorhanden ist, umso mehr kann ich, kostet natürlich viel Kraft und Konzentration, mir auch raussuchen, was interessant ist. Interessanterweise ist es aber gleichzeitig so, dass wenn man über Social Media Plattformen spricht, oder jetzt reden wir mal explizit von sowas wie Instagram, weil das bildbasiert, oder also das war auf jeden Fall mal die Idee bildbasiert, es ist ja immer mehr Bewegtbild, dass dort der Algorithmus mittlerweile so funktioniert, dass ich damit hochgradig unzufrieden bin.
Mhm.
So, und ich muss meine Bubble da ändern oder so. Ich bekomme immer mehr Sachen angezeigt, wo ich denke, es interessiert mich nicht mehr so richtig.
Mhm.
Also ich hab nicht das Gefühl, dass da aktuell, bitte Menschen, die zuhören, schickt mir Sachen, die gut funktionieren auf Instagram. Aber ich finde kaum mehr Formate oder Menschen, die, sagen wir mal, diese Idee eines Feed-Postings, sagen wir mal, wo du ja mittlerweile deutlich mehr als 10 Bilder reinpacken kannst. Das war ja mal begrenzt. Du kannst deutlich mehr, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, da mal wirklich eine Geschichte draus machen oder eine einzelne Arbeit draus machen. Es ist ja mittlerweile eher so immer nur so Sneak-Previews von allem. Hier, da, ich habe ein Bild, ich habe eine Strecke für das und das fotografiert, bleiben wir jetzt mal im Fotobereich. Hier sind 2 Bilder davon, den Rest kannst du im Zeitmagazin sehen oder so. Und das sind immer nur noch so, hey, Häppchen. Also ich finde bei Instagram nichts mehr, wo ich wirklich meine Zeit verbringen wollen würde, weil das wie eine Online-Ausstellung funktioniert oder wie ein Online-Fotobuch oder überhaupt wie ein komplett eigenes Format. Man muss ja gar nicht die Ausstellung oder das Fotobuch heranziehen, sondern ein eigenes Format. Sondern eher so, also es gab mal eine Zeit lang die Möglichkeit, Instagram Live-Talks zu machen. Das habe ich ja auch gemacht. Das fand ich als Format auf Social Media irgendwie cool. So, weil das so unmittelbar war und weil das halt live war. Also jeder konnte halt live miteinander sprechen, fand ich super. Aber dieses Feed-Posting, ich meine, mittlerweile bekommst du Sachen angezeigt, die sind ein paar Tage alt, plötzlich in deinem Feed, wo du denkst, hä, wie? Weil das nicht mehr chronologisch funktioniert, weil es einfach durch die Masse an Menschen, die dort bei Instagram unterwegs sind, gar nicht funktionieren würde, wenn man alles chronologisch angezeigt bekommt, weil dann alle zu bestimmten Zeiten posten würden, weil der Algorithmus ihnen sagt, ey, die meisten deiner Follower sind um 18 Uhr online und dann würden alle um 18 Uhr ihre Sachen posten, um gesehen zu werden, was dazu führt, dass einfach deine, die keine Ahnung wie viel tausend Menschen, denen du folgst, alle um 18 Uhr eine Sache posten, kriegst du auch nichts mehr von mit.
Ja, aber das heißt ja eigentlich, dass du eben dem ausgesetzt bist, und da sind wir jetzt ja abseits von dem Dialog mit dem Algorithmus, dass es eigentlich kein Dialog ist, sondern auf der einen Seite, so wie du es schilderst, ja eigentlich, als ob du an einer Führung teilnimmst durch eine Ausstellung, die dich ständig irgendwo anders hinführt,
genau.
wo du eigentlich nicht hin willst. Genau. Und auf der anderen Seite hast du das angesprochen, dass ja man dann sehen kann, dass das Denken für diese Plattform, dass man genau da kommuniziert, sich wandelt in so einen Verweischarakter, eigentlich wie eine Werbefläche, ne? Also es ist eigentlich eher das Billboard, was dir ständig sagt, guck mal, dafür kannst du ins Kino gehen, das kannst du kaufen und da wäre eine Ausstellung, aber du siehst gar nichts mehr davon, von diesem aktuellen, oder es ist jetzt nicht fürs Billboard erdacht, es ist keine Kunst fürs Billboard. Und damit bist du ja eben, dann guckst du die ganze Zeit auf Werbetafeln, wenn man so runterbricht, im schlimmsten Falle, und musst dann noch einem Guide folgen, der absolut nicht auf dich hört, denn du sagst vielleicht, ich möchte, aber mich interessiert das Bild oder die Arbeit von, und dein digitaler Algorithmus-Guide sagt aber, nee, ich zeig dir jetzt einfach immer die Ecke unten links von jemand ganz anderem. Und das ist naja wahnsinnig unbefriedigend, und trotzdem sind es die Plattform, wo der öffentliche Raum jetzt ist, also wo die meisten Menschen, die einen potenziell auf etwas verweisen könnten, was einen interessiert, sich aufhalten, und dafür gibt's noch keinerlei Alternativen, und da ist natürlich dann das Bild, kommt ja dann auch in komische Funktion, weil wenn ich das nicht mehr als eigene Form bediene, ist ja selbst auch das Foto nur noch der Verweis auf etwas, und im Falle von Werbung oder Verweis auf Ausstellung auch in einer werbenden Funktion, selbst für einen künstlerischen Kontext. Und das ist natürlich sehr runtergebrochen, aber hat natürlich, also wenn man sich das so vorstellt, was total unbefriedigend ist, wenn man das mal übersetzt auf analoge Situationen.
Total, genau das meine ich. Es ist irgendwie alles irgendwie nur noch Werbung, so, und das ist jetzt gar keine grundsätzliche Kritik daran, weil wir sind Teil davon. Ne? Mhm. Auch ich nutze Instagram manchmal, um quasi auf etwas aufmerksam zu machen. Ne? Neue Podcast-Episode, ja, hier bei Instagram einfach gepostet. Ja, gibt's jetzt. Das ist im Grunde ist es am Ende Werbung. So. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob mich das befriedigt. So. Gleichzeitig habe ich noch keine Alternative. So, ich habe selber per se immer versucht, irgendwie, okay, vielleicht finde ich ein Format oder entwickle irgendwas, was keine Werbung für irgendwas ist, sondern was direkt auf Instagram selber funktionieren muss, ob das so Interviewformate sind oder so die Idee von so was Quiz-ähnlichem, dass irgendwie das Instagram so genutzt wird, aber ich glaube, dass das nicht mehr von Erfolg, also Erfolg ist ein blödes Wort, können wir auch irgendwann mal drüber sprechen, was Erfolg eigentlich bedeutet. Ich glaube nicht, dass das in diesem Wust an Bildern, und da sind wir wieder bei diesem Thema Bilderflut, so, und da sind selbst, sagen wir mal, man ist eine Stunde am Tag meinetwegen auf Instagram unterwegs, egal wie sich die zusammensetzt, diese Stunde, dann bekommt man ja trotzdem relativ viel zu sehen, wenn man möchte. Und ich glaube, in diesem Wust fällt man total schnell unten raus, wenn man nicht diesem Duktus der, ich zeig euch schnell irgendwas, was einfach schnell geliked werden kann. Also sobald es einen Meter tiefer geht, wo vielleicht auch der Text nicht ganz unwichtig ist, der im Credit steht, oder wo es um ein bisschen mehr geht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es gut funktioniert. Ich habe aber auch noch keinen Beweis dafür. So, ob dieses Social Media überhaupt noch so social ist, oder ob es eigentlich nur noch darum geht, dass alle durcheinander rumbrüllen und sagen, hier, kannst du mich auch mal einmal angucken? So, und ich schließe mich da immer voll mit ein, ne? Also das geht nicht um die anderen, sondern um uns, also mich auch. Und deshalb finde ich das mittlerweile nicht mehr so befriedigend. Jetzt denken alle nach, die Plattform zu wechseln. Also alle. Jetzt denken viele Menschen in dieser Bubble, in der ich mich bewege.
Du kriegst jetzt die Screenshots, wo jeder zeigt, dass er jetzt auf Blue Sky ist.
Ja, genau. For example. Ja, wir bewegen uns anscheinend in der gleichen Bubble. Warum soll ich da hinziehen? Gleichzeitig denke ich, ist Blue Sky nicht eigentlich so eine Twitter-Alternative? Warum? Also das ist ja komplett ohne Bild im besten Falle. Auch wenn Blue Sky wohl gerade eine Bild-Alternative baut, also eine Instagram-Alternative. Aber why not? Vielleicht schaffen wir das ja ohne Bilder. Wäre natürlich schräg. Vielleicht steige ich da doch einfach ein. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich dachte, okay, warte mal 5, 6, 7, 8 Jahre und dann sind alle auf Blue Sky und dann fällt dir auf, dass Jack Dorsey eigentlich auch ein Arsch ist oder so. Keine Ahnung.
Ja, also viel mehr als, oder viel mehr ist Quatsch. Aber jetzt abseits dessen, wo man sich aufhalten sollte, denn da ist ja genau das wieder, was du sagst, dieses Versprechen auf, funktioniert das? Und was soll da eigentlich für einen funktionieren? Und wenn ich dich richtig verstehe, und so geht's ja den meisten, heißt funktionieren eigentlich wieder ins Gespräch kommen.
Mhm, genau. Also mehr ist social werden oder irgendeine Interaktion fordern. So, und damit meine ich nicht ein Herzchenkommentar.
Mhm.
Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das überhaupt funktioniert. Das ist vielleicht auch sehr viel gewollt und ich löse das ja auch selber nicht ein. Das heißt, es ist keine Kritik, sondern vielleicht eher so ein Wunsch, auch das selber wieder hinzukriegen. Mhm. Mehr in die Kommunikation zu gehen und weniger in dieses Doppelklick, schnell Kommentar, irgendwas Sinnvolles drunter oder eben nichts Sinnvolles und dann weiter. Und ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Erfolg im Sinne von, dass man sich damit wieder besser fühlt, dass, wenn ich das als Erfolg definieren würde. Also, dass man Social Media wieder gerne nutzt. Und um wieder zurück zum Thema Bilderflut zu kommen, weil es würde ich total gerne. Also ich finde die Idee von einer, dass jeder seine Bilder teilen kann und dass man sich darüber austauschen kann, total gut. So, und die Menschen, denen ich zum Beispiel auf Instagram folge, würde ich sagen, sind zu 90%, da habe ich nicht einfach so dieses Follow-Unfollow, das mag ich gar nicht, sondern da habe ich versucht, Leuten zu folgen, wo ich denke, okay, wenn da was kommt, vielleicht interessiert mich das ja.
Mhm.
So, und da kommen wir auch gleich, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, kommen wir gleich noch zu einer Arbeit, die ich von der ich erzählen möchte, die mich schon lange begleitet. Ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal auf Instagram entdeckt.
Oh, Trommelwirbel. Mhm.
Ja, machen wir gleich. Noch ein bisschen. Ich würde gerne noch eine andere Arbeit ins Rennen bringen, über die wir kurz sprechen können, die das Paradebeispiel für das Thema Bilderflut ist. Kannst du erraten, um wen es geht?
Erik Kessel.
Ja, Classic. 24 Hours in Photos. So, ich weiß gar nicht, von wann sie ist, aber sie ist zu einer Zeit entstanden, als Flickr noch groß war.
Mhm.
Und da geht's ja darum, wie viele Bilder am Tag auf Flickr hochgeladen wurden.
Mhm.
Oder so, an einem Tag. Und angeblich hat er diese Bilder alle ausgedruckt. Also die gleiche Menge, nicht die gleichen Bilder. Was denkst du über diese Arbeit? Nicht über Erik Kessels allgemein, nur über die Arbeit. Wir trennen jetzt hier mal den Autor vom Werk.
Ich weiß, als ich sie das allererste Mal gesehen habe, war es, glaube ich, nicht in einem Raum, sondern auf einem Buchcover oder irgendwas. Mhm. Oder Katalogcover. Und ich fand es erstmal wahnsinnig ansprechend, weil es auch ziemlich eingängig war, diesen Berg von Bildern zu sehen. Und ja, wenn sich das einmal so materialisiert, was das eigentlich heißt, eben, du hast ja am Anfang auch die Zahlen genannt und das geht sicherlich nicht nur mir so, wie wird's, also unfassbar im wahrsten Sinne des Wortes, und dann das einmal so zu sehen, ich glaube, es gab auch eine Bildversion, glaube ich, wo jemand in diesen Bilderbergen liegt oder so, und hatte erstmal was. Catchy.
Mhm. Genau, catchy. Also so ein bisschen, jetzt müssen wir doch wieder auf Erik Kessels kommen, wie die meisten seiner Arbeiten, außer seine Bücher, die stehen so ein bisschen, diese Found-Footage-Bücher, die wirklich tatsächlich wirklich sehr gut sind alle, finde ich. Aber diese Arbeit, ganz am Anfang habe ich sie gesehen und dachte, smart.
Mhm.
Weil auf das Einfachste runtergebrochen, also die einfachste Idee, die du nehmen kannst, ist, okay, die hochgeladenen Bilder einfach alle ausdrucken, um mal zu visualisieren, was das materiell, physisch bedeutet. Nun ist das bei dieser Arbeit ja leider so, ich hoffe, das ist ein offenes Geheimnis und nicht wirklich ein Geheimnis gewesen, dass das natürlich nicht Bilderberge sind, ne? Sondern ist ja ein Gestell drunter, also das simuliert ja nur den Berg. Und das ist das, wo ich immer dachte, oh, eigentlich ist es richtig blöd. Eigentlich ist es richtig blöd, weil es nicht wirklich diese Bilder sind. Weil wenn du diese Arbeit schon machst, das wäre immer meine Kritik oder war immer meine Kritik daran, dann zieh's halt durch und produziere die auch und lass diesen Bilderberg dahin werfen. Aber tu nicht so, als wäre es ein Berg, in dem einfach Luft herrscht oder ein Holzgestell drunter ist, wo die Hälfte der Bilder oben aufgeklebt ist, damit sie halten. Da bin ich so, das ist dann nur noch die visuelle Oberfläche. Also es sieht nur noch aus wie ein Berg, aber es ist nichts dahinter im wahrsten Sinne des Wortes.
Du fühlst dich veräppelt.
Nee, gar nicht veräppelt. Nee, nicht veräppelt. Ich denke das eher vom Künstlerischen aus, wo ich sagen würde, so wie er die Arbeit meint oder wie das Konzept der Arbeit funktioniert, wäre ich der Meinung, ey, dann kipp halt wirklich, komm mit zwei Kipplastern und kipp wirklich in den Ausstellungsraum zwei riesige Berge an Bildern. Dann finde ich's geil.
So. Performance, ja, das ja, wäre natürlich was in genau. dem Charakter
aber
der
so,
Bewegung. Und
so
der
ist das nur so schöner Schein. Das sieht nur aus wie schöne, viele Berge mit vielen Bildern.
Ja, es ist catchy, weil es letztendlich ein Symbolbild ist und da kommt ja dann die Erklärung auch mit dem Aufgeklebten, dem auch, finde ich, ziemlich nah, dass es symbolhaft ist. Das Konzeptuelle wäre dann eigentlich ja noch einen Schritt weiter gedacht. Wie viel wiegt eigentlich so ein Tag Bilder? Oder wenn du Dieter Hacker nimmst,
oh ja,
mit seinen wunderbaren Arbeiten aus der analogen Zeit der Fotografie, der ist ja für eine Arbeit sozusagen zu den, wie soll man sagen, Drogerie, also den Laboren gegangen, die für Drogerien die Fotos entwickelt haben und hat dann den Müll mitgenommen. Also was fällt eigentlich raus von den Bildermassen, den Bilderfluten, und hat das wiederum zum Ausstellungsthema und zum Arbeitsthema gemacht. Und da sehe ich, finde ich das konzeptuell interessanter, weil natürlich kann man sich auch gleichzeitig, also eine Bildmasse ist eine Masse, aber die interessantere Frage oder eine der interessanten Fragen, so, ich will jetzt gar nicht hierarchisieren, aber eine der interessanten Fragen ist natürlich dann, was macht Masse und was lässt Masse vergessen, was verdeckt Masse und wie funktioniert Masse? Und das sind dann Fragen, die andere Arbeiten beantworten oder versuchen zu thematisieren. Ich muss jetzt tatsächlich zugeben, da kommen wir zu meinem Sprint heute hier, dass ich gar keinen Namen habe, aber ich weiß, oder was mir sehr im Kopf geblieben ist, war bei der letzten Triennale in Hamburg die Give-and-Take-Ausstellung aus der Kunsthalle in Hamburg, die ich fantastisch fand. Und dort gab es eine Arbeit, die komplett aus Bildern aus dem Cache bestand.
Ja,
also die Sammlung.
Die wurde auch in Düsseldorf gezeigt. Auch. Es ist
die
gleiche Arbeit
gewesen. Hast
du den
Namen? Kannst du
mich ich habe den Namen auch nicht im Kopf, aber da konnte man sich durchbewegen. Da waren die Räume komplett tapeziert.
Und dieses.
Man lief drauf auf diesen Cache-Bildern.
Und dass das ja eigentlich Bilder sind, über die du gar nicht nachdenkst, die da zwischengespeichert werden. Sowas finde ich absolut faszinierend und die dann in den Raum zu holen und dir zu zeigen, das ist dein Cache.
Ja, war eine super Arbeit. War auch, genau, bei der Size Matters Ausstellung in Düsseldorf war dieser Raum auch aufgebaut.
Ah ja, okay, wunderbar. Ja,
also ich habe sie auch zweimal gesehen, einmal hier in Hamburg und einmal in Düsseldorf in der Ausstellung. Hast du noch was Abschließendes zur Bilderflut?
Was Abschließendes? Wort zum Sonntag zur Bilderflut?
Das
ist sehr biblisch
Bilderflut
auch.
Einfach. Ja.
Ich glaube nicht, dass
wir können das Meer ja teilen.
Ja,
weißt
genau.
Du? Wir laufen wie Moses durch die Bilderflut. Oh Gott, wow.
Ja, diese Kompetenz würde ich mir und absolut nicht zusprechen, dass ich dazu in der Lage bin. Aber ja, ich glaube, letztendlich muss man, wenn man vor dieser Herausforderung steht, bewusst damit umzugehen. Und darum geht's ja letztendlich immer wieder, weil aus Bewusstsein entsteht Wert und aus Wert entsteht Bewahrung, Hinblicken, Zeit nehmen. Um das zu machen, müssen wir, glaube ich, wenn wir jetzt in der Kunst- und Kulturarbeit das denken, das ist kein Selbstläufer mehr. Also es gibt eben die Alternative zum Ausstellungsraum und es gibt die Alternative zum Lesen der Zeitschrift. Und dadurch, dass es so viele Alternativen gibt, glaube ich, erfordert das proaktiv einen Begeistern und Kultivieren für das Bewusste. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und das hat aber diese Flut oder eben auch der digitale Raum verlangt das jetzt von uns, dass man das kultiviert und breiter kultiviert als ich trage jetzt Eulen nach Athen in die Kulturgruppe oder in die Künstlerbubble oder wie man das auch immer dann auf Neudeutsch interpretieren mag, benennen mag.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde auch abschließend sagen, nicht so viel Angst vor so vielen Bildern haben. Man also einfach relativ einfach sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Die sind halt da. Entweder gucke ich hin oder ich gucke weg. Und man kann sie einfach dazu nutzen, zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach man kann damit auch einfach umgehen lernen und man kann auch an so einer Menge Bilder auch schwimmen lernen. Also da ja, wird man reingeworfen. Man kann auch nicht wirklich ertrinken. Das ist übrigens der Vorteil im Gegensatz zum echten Schwimmen.
Ja, aber ich glaube auch, dass es nicht einfach ist. Also alleine das als auch ruhig als Problem zu handeln oder als Herausforderung ist ja schon der erste Schritt, der ja ganz oft nicht oder wo wir dann Angst haben, dass der nicht da ist im Bewusstsein. Das ist was. Aber ja, also da kann man, glaube ich, also ich bin gespannt, wie sich das, was da für Lösungen oder eben dann für Konstrukte draus entstehen. Und die künstlerischen Arbeiten haben natürlich einen Vorteil, die sich mit dem Thema befassen, weil das ein unglaubliches Arbeitskonvolut ist, ne, womit du dann Lösungen finden kannst, die einen ja absolut faszinieren. Und da wäre ich jetzt nicht, dass wir das vergessen. Du wolltest ja noch eine Arbeit vorstellen.
Ach so,
ich bin gespannt, welche das ist, weil da musst du jetzt noch mit rausrücken.
Also nicht eine Arbeit direkt, sondern es ist erstmal eine Künstlerin, die ich glaube, ich meine, ich hätte sie irgendwann, wäre sie mir auf Instagram, hätte ich sie gesehen. Ich glaube, ich habe sie vorher so nicht gesehen, was mich eher gewundert hat. Und zwar ist das, kennst du Isabel Wenzel?
Ah ja.
Oh, das ist ja so geil, was sie macht. Und ich erwähne das jetzt auch hier, weil ich ursprünglich wollte ich mit ihr mal ein Interview machen. So, da ist es nicht so gekommen. Ich weiß auch nicht, ist eingeschlafen, die Kommunikation, whatever. Und dann wollte ich vor 2 Monaten, wollte ich eigentlich über ihre Arbeit im Newsletter schreiben. Und habe ihr eine Mail geschrieben, habe gesagt, ey, ich würde gerne die 2 Bilder von dir über deine Arbeit schreiben und ich brauche 2 Bilder dafür. Kannst du mir die schicken, weil ich will die nicht einfach irgendwo klauen oder so. Und da ist, liebe Isabel, du hast mir nie geantwortet. Und ich mag deine Arbeit wirklich gerne. Das heißt, ich werde das jetzt hier tun. Dann kann ich keine Bilder zeigen, ich kann höchstens drauf verlinken, weil ich finde diese Arbeit, also ich habe ja während in meiner Masterarbeit mich sehr an dem Thema Bewegung und Tanzfotografie abgearbeitet.
Genau, sag kurz, worum es geht für alle.
Ne, die Kombination aus diesem ephemeren Kunst, Performance und Tanz, ne, dieses Ding, was einfach nie bleibt, so, das ist halt eine ephemere Kunstform. Und dieser Idee von Fotografie, die genau das Gegenteil davon ja versucht, fand ich schon immer interessant und hab dann im Bereich Tanz angefangen, obwohl mich Tanz selber gar nicht explizit interessiert hat, sondern das Fotografieren von Tanz, also das Fotografieren einer anderen Kunstform. Und dann kam, glaube ich, irgendwann auch diese Arbeit von Denis Darzac, dieser Franzose, der diese Breakdancer auf der Straße, das war auch, glaube ich, bei allen Festivals und die Leute, die so kurz über den Boden fliegen und so, ziemlich abgefahrene Bilder. Und irgendwann bin ich auf Isabel Wenzel gestoßen. Das war aber leider deutlich nach meiner Recherche während der Masterarbeit. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, cool. Also da hat jemand, wenn ich jetzt selber wieder künstlerisch arbeiten würde, würde ich genau versuchen, solche Bilder zu machen. Aber da es Isabel Wenzel gibt, kann ich mir das sparen. Denn die hat das irgendwie geschafft. Die ist ja größtenteils selbst in den Bildern zu sehen, eine Form von Performance stattfinden zu lassen, die sich sehr gut mit dem fotografischen Bild verträgt, nämlich mit diesen Momenten, bei denen nicht ganz klar ist, in welche Richtung geht das hier. Also die Bewegung spielt keine Rolle, sondern der Stillstand ist sehr wichtig in ihrem Bild. Also es gibt so ein Bild, I Fall for You 8 oder 8 dann wahrscheinlich. Das ist, ich schätze, dass sie das ist. Es ist abgewandt von der Kamera, macht sie einen Spagat. Der Kopf ist quasi hinter ihrem Kopf. Sie hat ein langes Kleid an, was aber fast schon wie angeklebt an den Beinen ist. Also es bildet so ein Dreieck. Und diese Formen, die da entstehen, und dann hat sie grüne Schuhe an, dieses Schwarz, weil es sieht einfach, es ist irgendwo zwischen sehr geiler, expliziter, guter Modefotografie, Performance, und es ist gut, aber und angemessen fotografiert. Also es ist nicht zum Beispiel, es sieht nicht nach Werbung aus, weil es nicht explizit sichtbar eine Form von Beleuchtung hat, sondern es wirkt immer irgendwie so dazwischen. Also es findet so ein Bruch statt zwischen dem, was vor der Kamera stattfindet und dem Bild, und das finde ich wahnsinnig toll. So, also das hat mich, dieses Bild, dieses I Fall for You, wenn ich viel Geld hätte, würde ich es kaufen. Sie ist auch bei einer Galerie vertreten, ich glaube, sie ist in den Niederlanden, diese Galerie. Wenn ich wirklich viel Geld hätte, ich würde dieses Bild definitiv kaufen und mir zu Hause hinhängen. Nicht nur aufgrund von ästhetischen Merkmalen, sondern auch einfach, weil das auch für ihre ganze Arbeit steht. So, die fotografiert, glaube ich, auch viel Mode, damit verdient sie wahrscheinlich auch Geld. Modestrecken, die sie aber alle so fotografiert und das immer funktioniert. Also es ist wirklich, wie du siehst, ich mag das, was sie tut, sehr gerne. Also,
das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment, was du ihr da machst und ihrer Arbeit. Ja, ich kann das tatsächlich auch, also bin ich ganz bei dir. Es hat für mich was total wie eine Skulptur, wo wir ganz oft bewundernd davor stehen und sagen, dass das so sich bewegt. Also das aus, ja. Gefühlt, bei den Bildern habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt auch von einem anderen Winkel gucken und es wäre genauso rätselhaft verdreht,
ja, genau,
wie
gut,
den
oder?
Winkel, den sie mir gibt. Und ja. Das macht diesen für mich auch diesen Reiz aus, dass ich denke, ich könnte jetzt rumgehen, 380 Grad, und würde immer wieder was anderes finden, was abstrakt wirkt, ein Körper ist, aber ich weiß gar nicht, wo welcher Körperteil ist, oder auch wenn zwei Personen im Bild sind, und das wirkt in diesem Stillstand für sich als Skulptur, als Form, als Figur. Und das, ja, das ist sehr, 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 sehr cool, stimmt. Also eine absolute Follow-Empfehlung auch dann, wenn man auf den Plattformen ist. Sie ist ja auf den Plattformen und zeigt
ja,
auch viel ihrer
so
Arbeit.
Bei ihrer, auf ihrer Webseite, die eine Zeit lang nicht funktionierte. Ich weiß das, weil ich da ab und zu immer wieder drauf
war. Also ein Fan, okay. Ja,
ja, tatsächlich, gebe ich gerne zu. Ja. Und interessanterweise nicht, weil das meine Form von Fotografie ist, sondern weil ich das total mag, wie sie das, was sie tut, immer wieder hinbekommt. Also die, weil interessanterweise sind es ja bei ihr immer Einzelbilder. Also die macht ja ganz selten ganze Serien, also nicht, gibt's auch, aber die Bilder, die sie macht, sind, also deshalb bewegt sie sich auch hauptsächlich in diesem, im klassischen Fotokunstmarkt mit den Arbeiten, weil sie Einzelbilder produziert. Also wirklich einzelne Kunstwerke. Behaupte ich jetzt einfach mal, bitte straft mich Lügen, wenn das nicht stimmt. Aber so wirkt es auf mich. Und normalerweise bin ich eher jemand, der, ich mag das gern, wenn Menschen mir über mehrere Bilder eine Idee oder ein Gefühl vermitteln wollen. Bei ihr funktioniert das, die kriegt das in so mit einem so einem Bild hin, was mich inhaltlich und visuell anspricht. Ich weiß noch nicht warum. Vielleicht, weil es eine Form von Sachlichkeit mit sich trägt. Aber da sprechen wir vielleicht auch ein anderes Mal drüber, über die Idee von Sachlichkeit. Who knows?
Wie lass gesagt, uns schwärmerisch enden.
Ja, ja, genau. Lass uns schwärmen von Isabel Wenzel und ja, ich finde das gut. Gucke ich mir gleich einfach, wenn wir gleich aufgehört haben, gucke ich mir das einfach nochmal an. Vielleicht klaue ich mir ein Bild und mache mir das als Bildschirmhintergrund. Bis jetzt war mein Bildschirmhintergrund immer ein Bild von, ich glaube, es ist Magritte. Und auf dem anderen Bildschirm, wenn ich den zweiten dran habe, ist es Marais. Vielleicht mache ich da jetzt ein Isabel Wenzel als Bildschirmhintergrund.
Das ist mal ein Kanon, ja, sehr schön.
Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, vielen Dank für eine gute Stunde.
Danke dir für die Stunde.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.